Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3 Plus von Abbott, dem kleinsten Glukosesensor der Welt. Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3 Plus von Abbott, dem kleinsten Glukosesensor der Welt.
Also wir haben jetzt vor kurzem gerade mal das Thema wirklich untersucht und haben mal einfach gesagt, wie oft denkt ihr so den Tag über an den Zucker? Also wie ist der sogenannte Mental Load, nennt man das? Und das waren schon ganz erstaunlich, dass wenn man mal die Schlafzeiten wegrechnet, im Schnitt jeder alle 12 Minuten irgendwie an den Diabetes denkt. Also das ist schon ganz schön viel, finde ich.
Candy Diaries.
Der einzig wahre Diabetes-Podcast für alle, die den Diabetes nicht zu ernst nehmen.
Aber trotzdem gute Werte haben wollen.
Mit Laura Karasek
und Stefan Seiler. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts, wenn es um Zucker und Gefühle geht, Candy Diaries mit Stefan und Lauri. Und heute
Hallo.
Sind wir nicht alleine.
Auch heute sind wir nicht allein. Wir haben heute wieder einen Special Guest, einen ganz besonderen Gast, der mich auch schon seit Jahrzehnten begleitet quasi, diabetologisch und auch beruflich. Bevor wir aber zu dir kommen, müssen wir erst ganz kurz noch unseren Zuckerwert checken und spannen nochmal alle auf die Folter. Laura, wie ist dein Zucker gerade?
Wer könnte es sein? Ratet jetzt mit. Wie hoch könnte mein Zucker sein? Auch das könnt ihr raten.
Oder lest einfach auf eurem Podcast-Player den Namen ab. Das geht auch ganz sein.
Es gibt was zu gewinnen. Wer jetzt meinen Zucker rät, gewinnt. Vor allen Dingen, als ob das so ein Live-Podcast wäre. Also pass auf, es gibt keinen Rabattcode, wenn man meinen Zucker richtig geraten ist. Er ist bei 202.
Das sind ca. 11,7 Millimol,
ja,
wenn ich gerade umrechnen
kann. Du bist bestimmt besser.
Ich habe gerade 120, also es sind so 6,7 Millimol. Ich würde sagen, ich darf mir heute eine Prämie dafür ins Klassenbuch schreiben. Also Schmetterling. Eine Fleißbiene. Ja, sowas, genau.
Aber da sind wir auch schon gleich beim Thema. Setzt mich das jetzt unter Druck oder was macht das mit mir? Und das klären wir mit einem absoluten Experten.
Ja, absoluter Experte. Ich meine, mir reicht ja schon, dass ich mich jetzt einfach überlegen fühle. Für mich können wir jetzt aufhören, meinetwegen. Aber nein, wir müssen ja noch über das Thema mentale Gesundheit reden. Und die große Frage, sind wir alle Psycho? Wir Menschen mit Diabetes, das könnten wir mit keinem besser besprechen als mit Bernd Kulzer aus der Diabetesklinik in Bad Mergentheim, Professor, Doktor, ein Tausendsasser an Sachen Diabetes. Auf jedem Diabeteskongress, wo ich mich mühsam vorkämpfe, da ist er schon. Zuletzt habe ich Bernd gesehen auf dem Diabeteskongress in Barcelona. Überall bist du, jetzt warst du gerade auf dem DDG, auf der Deutschen Diabetesgesellschaft Jahrestagung. Und du weißt, wo der Hase langläuft in Sachen Diabetes und kennst noch all unsere psychischen Gebrechen. Herzlich willkommen, Bernd.
Ah, hallo.
Weil dieses Thema uns sehr, sehr am Herzen liegt und Stefan und ich uns oft darüber ausgetauscht haben, welche Folge wäre uns wichtig, worüber müssen wir unbedingt mal sprechen, was macht eigentlich so eine chronische Erkrankung mit uns? Genau, sind wir alle Psycho? Bitte bringe Licht in das Dunkel und erkläre uns, erkläre mir zum Beispiel mal, ob meine Ausraster und Wutausbrüche manchmal völlig normal sind, ob die was mit Diabetes zu tun haben oder ob ich einfach ein Monster bin.
Naja, wenn du einfach mal davon ausgehst, dass über 10 Millionen Menschen in Deutschland Diabetes haben, kann man sich schon vorstellen, dass alleine der Diabetes noch keine monsterhaften Züge hat. Was manchmal sein kann, ist, dass wenn der Zucker rauf und runter geht, die Stimmung eher ein bisschen mehr schwankt als bei Menschen ohne Diabetes. Und das kann schon einmal dazu führen, dass du ja von deiner Energie eher hoch oder tief bist und von der Stimmung ebenfalls manchmal hoch und manchmal tief. Und wenn die Glukosewerte unheimlich schwanken, merkt man das auch manchmal an deiner Befindlichkeit. Ja, das stimmt. Da haben Menschen mit Diabetes schon eine Besonderheit.
Also gelt mir dann als launischer. Ich kenne das ja vom Unterzucker. Da bin ich in alle möglichen Stimmungstiefs und Hochs gefallen. Mal war ich euphorisch und albern, mal richtig traurig. Aber bei Überzucker, da war mir das relativ neu. Habe ich erst vor kurzem gehört durch Laura, dass das ständig passiert.
Also das gibt es bei beiden. Also viel mehr beim Unterzucker, weil das rapider geht. Bei den Werten, wenn die sehr schnell von unten nach oben gehen, dann ist es in der Regel auch so, dass die Stimmung ein bisschen verändert ist. Wenn du stabil hoch bist, tut sich der Körper sehr schnell daran gewöhnen und da merkt man eigentlich an der Stimmung nichts. Also wenn du stabil über 200 bist, da bist du eigentlich, boah, das ist so wie wenn du 100 bist. Aber wenn du von 50 hochgehst auf 250 oder sowas, dann merkt man das in der Regel auch an der Stimmung.
Das sind über 10 Millimol, muss man mal sagen.
Naja, es entsteht, glaube ich, eine Gereiztheit, die aber nicht unbedingt, man könnte ja sagen, naja, die Gereiztheit entsteht, wenn du auf den Wert schaust und dann hast du natürlich schlechte Laune, weil du hast ja versagt in dem Moment oder ärgerst dich über dich selbst. So wie ich heute Morgen, wo ich einfach auch vergessen hatte, das abzugeben oder auf OK zu drücken und dann habe ich mich geärgert, weil ich bei 250 war und eben dachte, ey Laura, es kann nicht wahr sein, dass du so schlampert mit deinem Zucker umgehst. Nun ist es aber auch so, dass ich selbst dann die Beobachtung mache, dass ich gereizt bin und erst aufgrund dieser Gereiztheit meinen Zucker checke und dann sehe, aha, ich bin hoch. Das heißt, man kann jetzt nicht eine Kausalität, also man kann, der Zusammenhang muss nicht sein, ich bin nur deswegen aggressiv oder gereizt oder reizbarer, weil ich über mich frustriert bin, sondern ich bin schon gereizt und schließe daraus auf meinen hohen Zucker. Also ich finde schon, dass das auf die Stimmung drücken kann, weil man eben fahriger ist so ein bisschen.
Also wir haben das sogar mal untersucht und haben festgestellt, dass das tatsächlich so ist, dass die Stimmung sich verändert, vor allem wenn die Glukose unheimlich schnell sich verändert. Aber was wir vor allem festgestellt haben, ist wahnsinnig individuell. Also wenn man sich die Muster so anschaut, sieht man, dass Menschen dabei unheimlich unterschiedlich reagieren. Wenn die einigen sehr gereizt sind, sind die anderen nicht gereizt. Also es ist ein bisschen wie bei Sport und Ernährung. Da kann man nicht sagen, ja, so ist das bei Menschen mit Diabetes, sondern es ist bei jedem Menschen ein bisschen anders. Das heißt, wenn der Stefan nicht gereizt ist und du ein bisschen mehr gereizt bist, dann kann das vielleicht auch ein bisschen daran liegen, dass du vielleicht anders bist als der Stefan.
Womöglich.
Ich möchte kurz festhalten, ich bin auch nicht jedes Mal. Also auch sehr, ich finde selbst der Unterzucker, der ja viel intensiver ist, wie Stefan ja auch sagte, von der emotionalen Resonanz oder wie man darauf reagiert, ist man ja auch nicht immer gleich. Mal ist man, wie du sagtest, Stefan, total albern. Mal ist man wie betrunken und verwirrt. Mal ist man auch aggressiv, weil man eben wie so eine Heißhunger-Fressattacke hat und denkt, wenn ich jetzt nicht gleich was kriege, also der Körper ist in Alarm. Bereitschaft und sagt, ich brauche jetzt was und dadurch wird man natürlich ein bisschen pushy, weil es eben pressiert, weil es dringlich ist.
Ja, das kann man alles physiologisch erklären. Es gibt so am Anfang die Stresshormone, die einschießen und danach merkt man, dass der Körper versucht, jetzt sich selbst zu helfen, indem er ganz extrem versucht, die Energie zusammenzukratzen, um aus der Leber Zucker freizusetzen. Das ist ja die Lösung in dem Moment. Und deshalb werden auch alle anderen Prozesse so ein bisschen abgeschaltet, die sehr viel anderswo auch Energie brauchen. Und das Gehirn braucht am allermeisten. Das heißt also, das Gehirn ist am ehesten bei einer Unterzuckerung eben auch, wenn sie tiefere Werte sind, auch Betroffene. Man kann nicht mehr so klar denken, die ganze Koordination stimmt nicht mehr so und die Stimmung verändert sich. Und das ist auch sehr unterschiedlich. Die einen werden total aggressiv, die anderen wären sehr albern und andere ziehen sich total zurück und man hat das Gefühl, im Gespräch tauchen die so richtig ab. Und dieses Muster ist aber auch immer wieder ein bisschen anders. Also man kann nicht sagen, so ist das bei einem Menschen, sondern das kann von Unterzucker zu Unterzucker ganz unterschiedlich sein.
Jetzt verändern sich unsere Zuckerkurven den ganzen Tag. Die sind immer in Bewegung. Glaube ich, kaum jemand von uns und auch von den Candies da draußen wird die Zeit im Zielbereich bei 99% haben oder 100, sondern es gibt ja immer wieder Ausrutsche nach oben und nach unten. Können wir Menschen mit Typ 1 Diabetes, aber auch die Menschen mit Typ 2 Diabetes, jemals wirklich entspannt sein? Sind wir jemals gelassen oder ist das eigentlich eine Illusion, weil wir quasi ständig diesen kleinen Giftzwerg im Kopf haben, der uns fragt, stimmt alles? Ist der Wert okay? Schwitzt du schon? Redest du schon Unsinn?
Lebst du noch oder schwitzt du schon? Das wäre auch eine gute Werbung für einen Glukosesensor. Ich habe gerade einen Slogan erfunden.
Aber ich glaube, ihr kriegt es ja selber mit. Irgendwie da kann man ja nicht leben, wenn man ständig dem Zucker so viel Aufmerksamkeit gibt. Das ist ja auch Quatsch. Also die Kunst ist ja dann, dem Zucker Aufmerksamkeit zu widmen, wenn es drauf ankommt, immer wieder mal. Aber tatsächlich jetzt ständig sich zu checken und ständig nur zu, wie so ein Zucker, so ein Blutzucker-Watcher zu sein, das ist ja etwas, was katastrophal wäre. Also wir haben jetzt vor kurzem gerade mal das Thema wirklich untersucht und haben mal einfach gesagt, wie oft denkt ihr so den Tag über an den Zucker? Also wie ist der sogenannte Mental Load, nennt man das. Und das waren schon ganz erstaunlich, dass wenn man mal die Schlafzeiten wegrechnet, im Schnitt jeder alle 12 Minuten irgendwie an den Diabetes denkt. Also das ist schon ganz schön viel, finde ich.
Alle 12 Minuten.
Und das ist ja schneller, als ein Single sich bei Parship verliebt, glaube ich.
Yes, ja. Absolut, absolut.
Alle 12 Minuten. Nee. Ja, ja, aber der, jetzt mal bei allem, ich, Gott, ich muss immer alles mit Humor nehmen, weil sonst verzweifle ich. Aber wenn ich alle 12 Minuten, also ich glaube, so mancher Typ würde sich wünschen, also man würde sich ja wünschen, dass man in der Verliebtheitsphase alle 12 Minuten an jemanden denkt, aber wenn ich doch alle 12 Minuten daran denke, was macht das grundsätzlich mit meiner mentalen Gesundheit? Also ihr habt das ja untersucht, das finde ich super toll und spannend, dass ihr das untersucht habt und gesagt habt, naja, das ist etwas, das ist halt dauerhaft im Kopf. Aber was macht das mit meinem Allgemeinzustand? Was macht das mit mir?
Das wird spannend. Das ist spannend, weil wenn du clever bist, dann hast du ganz, ganz viele Automatismen. Du denkst zwar dran, aber du checkst es, aber du vergeudest ganz wenig Emotionen. Und der, der sich ständig ärgert, der ständig auch Sorge hat, der ständig sehr viele Emotionen verwendet dafür, der ist gefährdet. Tatsächlich eine unheimlich hohe diabetesbezogene Belastung zu haben, weil das ist sehr anstrengend, sich über jeden Wert aufzuregen. Ach, schon wieder der Wert hoch. Was passiert denn? Kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen? Moment, der Zucker morgens hoch, ist der halbe Tag schon wieder gelaufen. Wenn du solche Kognitionen hast, dann verwendest du wahnsinnig viel Energie für den Diabetes. Und das kostet irgendwann wahnsinnig viel Energie. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die den Diabetes nicht akzeptieren, oft viel mehr negative Emotionen haben und eigentlich überhaupt dem Ziel gar nicht näher kommen, gut in Frieden mit dem Diabetes zu leben, weil sie sich ständig aufregen und ärgern. Und ein guter Tipp an alle ist, Automatismen zu entwickeln. Also Automatismen sind, du nimmst es, wie es ist, du regst dich ganz wenig auf, sondern denkst, okay, hoher Wert, niedriger Wert, ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Je mehr du dich drüber aufregst, je mehr du Energie verschwendest für die Behandlung des Diabetes, desto eher bist du gefährdet, sogenannten Diabetes-Distress zu haben, also erhöhte diabetesbezogene Belastung. Je höher die diabetesbezogene Belastungen sind, desto höher ist das Risiko, dass das irgendwann mal zu viel wird. Und wenn man ganz lange Diabetes hat, irgendwann mal auch das Risiko sehr erhöht, eine Depression oder eine Angststörung oder dann tatsächlich eine psychische Störung zu bekommen.
Zu dem Thema Depressionen kommen wir bestimmt gleich auch nochmal. Da gibt es ja oft mal eine ganz große Korrelation zwischen Diabetes und Depression. Ich hatte jetzt vor ein paar Tagen so ein Erlebnis. Ich habe Antibiotikum genommen und mein Blutzucker war quasi einen ganzen Tag lang jenseits der 200, also ich gucke nochmal auf meinen Spickzettel, jenseits der 10 Millimol. Und war dann irgendwann richtig sauer. Hab auch rumgeflucht und gesagt, ich hasse meine Krankheit, Baba, so und so. Und dann irgendwann war ich aber sauer, dass ich sauer war. Ich habe mich dann darüber geärgert, dass ich mich geärgert hatte und war dann in so einer Spirale drin und hab dann durch diese Reflexion zum Glück wieder rausgefunden. Ich kann das aber sehr gut nachempfinden, dass man da nicht rausfindet. Dass man dann wirklich sagt, so der ganze Tag ist im Eimer. Wie hast du da einen Trick für Leute wie mich, die dann sich vielleicht morgens um 10 oder mittags um 12 Uhr in dieser Situation wiederfinden und nicht möchten, dass der restliche Tag einfach für die Katz ist? Wie kann man sich da schnell wieder rausholen?
Also ich glaube, man muss irgendwie so für sich Strategien finden. Es hilft dir nichts. Dieses ganze Rumfluchen hilft dir überhaupt nichts. Du verwendest sehr viel Energie darauf, aber es ist alles eigentlich dysfunktional. Also ob du fluchst oder nicht, hilft überhaupt nichts. Und je mehr du fluchst, desto weniger wirst du irgendwann gute Entscheidungen treffen. Das ist einfach so. Ein Antibiotika erhöht die Insulinresistenz und damit bräuchtest du einfach mehr Insulin. Intelligent wäre zu überlegen, Antibiotika habe ich doch mal gelernt, Insulinresistenz, also brauche ich einfach ein bisschen mehr Insulin. Also muss ich manuell einfach noch ein bisschen mehr Insulin dazugeben wahrscheinlich. Das wäre rational.
Ja, genau so habe ich es dann am Ende auch gemacht. Hat bei mir nur leider 24 Stunden gedauert, bis ich zu dieser Erkenntnis kam. Ich wäre mir gerne schon nach 2 Stunden eingefallen. Laura, Du möchtest was sagen?
Ja, weil ich die Frage so schön fand und ich das so wertvoll finde, Bernd, auch gerade du mit deinen wirklich vielen Erfahrungen und quasi als Stargast aller Kongresse, als It-Girl, als Paris Hilton der Diabetesgesellschaft. Nee, ich weiß nicht, aber...
Das hat mir auch noch keiner gesagt.
Das soll das anmoderiert werden beim nächsten Mal.
Ich moderiere dich jetzt so. Guck mal, habe ich mir schon selbst eine tolle Moderation geschrieben.
Ich war jetzt auf dem Diabetes-Kongress und ich weiß auch nicht warum, aber ich habe den Posterpreis gewonnen. Ne?
Und den da waren Posterpreis? 15,
ja, waren 15 junge Leute, die den Posterpreis gewonnen haben. Und aus irgendeinem Grund, da wird man immer nominiert, da kann man nicht selber dafür, war ich der einzige Ältere.
Glückwunsch.
Und hast du eine tolle emotionale Laudatio gehalten?
Nein. Und pass auf, und dann kam sie, zum Schluss hat dann die alle vorgestellt hat, nochmal gesagt, und hier oben steht die Hoffnung der Jugend. Ey. Und ich war dabei. Ey. Das fand ich super.
Herzlichen Glückwunsch dazu.
Das war fast noch besser als Paris Hilton. Ne?
Ja. Das kommt auf jeden Fall auch in die Shownotes und in unsere Ankündigung. Absolut. Du bist... wir hatten schon einen Olympiasieger hier im Podcast, aber wir hatten noch keinen Preisträger, die Hoffnung der Jugend. Jetzt ist der Name der Folge auch da.
Ja.
Du hast so viel Erfahrung und ich habe zwei Fragen. Nämlich einmal eine ähnliche wie Stefan. Hast du so, das ist so, soll jetzt nicht klingen wie so ein Kalenderspruch, aber hast du so drei oder vier Weisheiten, die du in deiner langjährigen, in deinen Erlebnissen mit Menschen mit Diabetes gemacht hast, von denen du sagst, das hilft immer oder das ist etwas Allgemeingültiges, wie man damit klarkommt, wie man damit umgeht oder Dinge, die man unbedingt vermeiden sollte?
Also das Erste ist ziemlich banal. Nicht akzeptieren des Diabetes ist eine Loser-Strategie. Die führt dazu, dass man genau zu dem anderen Ergebnis kommt, als man eigentlich möchte. In dem Moment, wo man sich nicht mit dem Diabetes arrangiert, den irgendwie nicht in sein Leben integriert, als einen ungebetenen Gast, aber er ist nun mal da und das nicht akzeptiert und ständig dagegen ankämpft, innerlich oder auch unbewusst, der macht was falsch. Irgendwie ist er da und man muss irgendwie eine Strategie finden, denen Platz in seinem Leben zuzuweisen. Ne? Zweite würde ich sagen, was ich gerade gesagt habe, es ist sehr weise für etwas, was man jeden Tag machen muss, nicht viel nachzudenken, sondern Automatismen zu entwickeln. Also du wirst auch nicht jeden Morgen aufstehen und wirst sagen, oh, soll ich mir die Zähne putzen oder nicht? Und oh, soll ich die Zahnbürste in die rechte Backentasche oder die linke tun? Und ah, wie viel will ich denn jetzt schrubben? Und das wirst du dir alles nicht machen, weil das kostet Energie. Und deshalb ist es sinnvoll, Automatismen zu haben, also irgendwie gelernte Verhaltensweisen, wo du unheimlich wenig Energie verschwendest. Weil du musst jeden Tag dich mit dem Diabetes ja beschäftigen, das kostet Energie. Und dein Energiehaushalt, der ist endlich. Und wenn du ganz viel für den Diabetes an Energie abzwackst, dann wird man irgendwie merken, dass die anderswo fehlt. Dann kann man entweder als Berufsdiabetiker leben und das zum Thema zu machen. Da gibt es auch einige Menschen, die das dann so als ihr Thema nehmen.
So Leute wie wir, die einen Podcast draus machen?
Ja, sowas zum Beispiel. Ja. Mit euch kann man sich ja noch lustig unterhalten. Aber es gibt Menschen, mit denen unterhältst du dich und du kommst nach 2 Minuten auf Diabetes und nach 5 Minuten auf Diabetes und nach 8 Minuten auf Diabetes. Und dann denkt man sich, oh nee, jetzt ist aber gut. Irgendwie gibt es auch noch ein paar andere Sachen, die schön sind im Leben. Und du kannst es zum Lebensthema machen und das ist aber eigentlich, glaube ich, auch keine gute Strategie. Das Dritte, versuch das nicht alleine zu machen. Versuch dir ein gutes Team zu holen. Du brauchst ein super gutes Diabetes-Team. Und da ist es unheimlich weise, nicht beim Hausarzt zu bleiben, der es halt in der Nähe ist, sondern sich wirklich jemanden Guten zu suchen, der einem dabei unterstützt, der einen wirklich gut unterstützt. Und es ist auch gut, mit dem Ehepartner, Freunde, Bekannte, da tatsächlich auch ein gutes Team zu bilden. Besonders bei dem engen Partner. Also der kann einem unheimlich helfen.
Also der, mit dem man das Bett dann teilt, meinst du?
Ja.
Alles klar.
Hast du denn Menschen noch eine Rückfrage dazu? Dann darfst du deine Frage stellen, Stefan. Aber ich finde das Thema, ich liebe halt psychologische Themen so. Hast du Menschen erlebt, von denen du wirklich sagst, wow, die haben das wirklich toll akzeptiert und die hadern nie damit, weil diese Wutausbrüche, die Stefan eben geschildert hat oder dieses, da wo du als Stefan verzweifelte wegen der Antibiotika, also dass man halt manchmal denkt, warum habe ich den Mist? Ich hatte das neulich auch nachts bei einer Unterzuckerung, wo ich gedacht habe, ich muss jetzt nachts um 4 werde ich geweckt, bin erst um 3 eingeschlafen. Es ist so lästig, der Alarm geht los. Man ist so genervt und gibt es ein Vorbild, also hast du für Stefan und mich, die ja noch nicht die hundertprozentigen Vorzeigediabetiker sind, gibt es etwas, was die anwenden oder wie die ihren Körper lieben oder wie die sprechen, die mit ihrer Krankheit haben, die Namen für ihre Krankheit, ich weiß nicht, gibt es irgendwas, was die tun, wo du sagst, wow, das hat mich echt beeindruckt, wie die damit umgehen, mit was für einer Stärke oder Resilienz?
Also ich habe sehr viele Menschen mit Diabetes schon erlebt, wo ich sage, Hut ab, das finde ich ja sowas von toll, wie du durchs Leben gehen. Und es gibt auch Menschen, das klingt jetzt ganz komisch, aber die sagen, es ist toll, dass ich den Diabetes bekommen habe, weil ich bin da so gewachsen dran. Und es gibt halt beides. Es gibt Menschen, die tatsächlich durch die Erkrankung wachsen, die dadurch, dass sie das gut hinbekommen, das auch übertragen auf andere Sachen. Es sind auch Kinder mit Diabetes, die durchaus, wenn sie Eltern haben, die ihnen zeigen, wie man Probleme löst, die das gemeinsam machen, die gestärkt durchs Leben gehen. Und es gibt allerdings mehr Menschen, die daran zerbrechen. Und das ist ja das Interessante beim Diabetes. Es liegt an dir, welche Strategien du irgendwie hinbekommst, wie gut du es schaffst, den Diabetes in dein Leben zu integrieren, wie weit du auch tatsächlich sowas wie Resilienz dir erarbeitest. Und das ist eigentlich für die psychische Gesundheit ganz, ganz wesentlich, dass man solche Strategien für sich im Laufe des Lebens entwickelt. Aber das heißt, das ist was Aktives. Das passiert nicht einfach, sondern das ist etwas, wo du dich bemühen musst. Das ist ein Prozess, wo man sich wirklich bemühen muss. Das ist nichts, wo man einfach, das kommt nicht angeflogen, das kommt nicht zufällig, sondern das ist ein Prozess. Hm.
Viele Menschen mit Diabetes leiden ja auch unter Komorbiditäten oder haben noch andere Erkrankungen. Laura und ich teilen uns die ADHS-Diagnose. Hashimoto ist noch so ein Thema bei vielen. Und oder Glutenintoleranz, also dass man Weizen und Gluten nicht verträgt. Das ist ja eine ganz schöne Packung, die man da dann schultern muss. Das verlangt ja wirklich einem jede Menge Resilienz ab.
Ja.
Die man nicht so einfach auf Knopfdruck erzeugen kann, auch in unserer Gesellschaft nicht, vielleicht auch je nachdem, wie man sozialisiert wurde. Männer neigen dann ja auch dazu, nicht so gerne darüber zu reden, wenn sie sich mal schwach und verletzlich fühlen. Nicht alle, ich glaube, es ist auch eine Generationenfrage, aber du weißt, was ich meine. Wie gehst du denn damit um bei dir in der Klinik? Mit welchen Bedarfen wirst du da am meisten konfrontiert? Und würdest du am Ende sagen, eigentlich bräuchte jeder Mensch mit Diabetes am Ende auch einen Therapeuten, eine Therapeutin, die er regelmäßig besucht?
Also einen Therapeuten in dem Sinne, dass man seine Strategien optimiert und mal hinterfragt, welchen Stellenwert der Diabetes hat und ob man was besser machen kann. In dem Sinne schon. Nicht in dem Sinne, dass jeder Mensch jemanden braucht, der einem dabei unterstützt, durchs Leben zu gehen. Das glaube ich nicht. Da gibt es wirklich genügend Menschen, die das super gut hinbekommen. Ne?
Also du meinst das mit Psychotherapeuten, ja, aber jetzt kriegst du einen Lebenscoach.
Also einen Lebenscoach würde ich jedem empfehlen, weil sich mal Gedanken zu machen, ob der Weg mit dem Diabetes, den man eingeschlagen hat, der richtige ist und ob das nicht etwas ist, was man optimieren kann, das macht immer Sinn. Das macht Sinn in deiner Arbeit, das macht Sinn in deiner Beziehung. Es macht aber auch Sinn in Bezug auf den Diabetes zu schauen, ob man irgendwas optimieren kann, ob man was besser machen kann.
Was würdest du denn sagen, sind die häufigsten, entschuldige Stefan, eine ganz kurze Frage, die häufigsten, um das mal einzuordnen, auch für unsere Candies. Was sind die häufigsten Gefühle? Ist es Schuld? Ist es Angst? Ist es Zorn? Ist es Resignation? Also was würdest du sagen?
Scham.
Ich weiß nicht, ob ihr das, ja, Scham, also habt ihr also auch eine Studie?
Eindeutig.
Oder?
Ja, eindeutig. Also da haben wir wirklich viele Studien dazu. Das nennt man Diabetes Distress. Und da ist Schuld und Scham ganz weit oben. Also Angst vor den Folgeerkrankungen ist Nummer eins. An zweiter Stelle kommt tatsächlich Sorge vor Unterzuckerungen und dass man das irgendwie oft überfordert ist. Aber dann kommt Schuld- und Schamgefühle. Also immer wieder das Gefühl, also das ist ja eigentlich super toll, dass du bei Diabetes wahnsinnig viel selber machen kannst. Also du kannst die Therapie und den Verlauf der Erkrankung sehr gut durch eigenes Verhalten verändern. Aber die Kehrseite ist, du hast niemanden, den du es in die Schuhe schieben kannst. Wenn es nicht klappt, wer ist es? Du bist es.
Genau.
Also dieses immer wieder auch, dass man selbst sagt, scheiße, ich habe mir das doch irgendwie anders vorgestellt. Ich wollte es doch anders machen. Und schau mal das Ergebnis an. Mist, schon wieder nicht gut, nieder gut. Da kommt man halt unheimlich schnell in diese Schuldgeschichte. Dann schämt man sich vor anderen auch, weil man das gar nicht so sagen will, dass man in Anführungszeichen wieder einen Fehler gemacht hat oder dass alle anderen das natürlich super gut hinkriegen und man selber wieder nicht. Und diese Gedanken, die sind schon sehr, sehr häufig und sehr, sehr oft.
Welche Rolle spielt eigentlich die Angst vor Unterzuckerung? Hatte ich ja auch ganz lange Zeit. Wie kann man das loswerden, diese Angst davor zu unterzuckern, vielleicht sogar noch in der Öffentlichkeit? Was ist da dein Tipp?
Also Angst vor Unterzuckerung ist erstmal normal, weil es eine Urangst von Menschen ist, Kontrolle zu verlieren. Also Menschen lieben das überhaupt nicht, die Kontrolle zu verlieren. Und bei einer Unterzuckerung kann es eben sein, dass du dich plötzlich so zeigst vor anderen Menschen, wie du dich einfach nicht zeigen willst. Schwach, komisch. Das sehen andere Leute dich so, wie du eigentlich nicht möchtest, dass sie dich sehen. Du bist auf dem Boden und kannst nicht mehr richtig und ganz, du willst nicht so gesehen werden und du willst überhaupt keine Kontrolle verlieren. Und deshalb hat man Angst und das ist auch eigentlich normal. Ein Übermaß an Angst ist genau das, was bei dir ja mal gewesen ist, dass du dann, klassisch, wenn man zu viel Angst hat, vermeidet man. Und dann vermeidet man das, tiefe Werte in Anspruch, also tiefe Werte zu haben und hat dann erhöhte Werte, was langfristig eigentlich das größere Problem macht, nämlich dass man dann Angst vor Sorge vor Folgeerkrankungen hat. Da ist man so im Teufelskreis dann drin. Ne? Und die Angst vor den Unterzuckerungen ist eigentlich behandelbar wie jede Angsterkrankung auch. Du musst erstmal das Vermeidungsverhalten durchbrechen und du musst das lernen, diese Werte zu tolerieren und dann tatsächlich Strategien zu haben, die intelligent sind, um Unterzuckerungen zu vermeiden. Also das ist ja auch oft bei dir wahrscheinlich so gewesen, dass du dann den Zucker zu hoch gehalten hast, dann hast du aber sehr schwankende Werte gehabt, dann hast du wieder nicht so genau gewusst, aber die Insulinsensitivität ständig verändert, dann hast du wieder nicht genau gewusst, wie das Insulin reagiert und dann kommst du in so einen Teufelskreis rein.
Ja, ich bin mal bei einem Interview irgendwo in Hannover für ein wichtiges Magazin zusammen, quasi unter Zucker zusammengebrochen und danach habe ich dann wirklich mir gesagt, das will ich nicht nochmal haben. Das war unfassbar unangenehm. Das war noch vor 15 Jahren, vor 18 Jahren, lange, lange her, aber das vergisst man ja nicht. Und dann habe ich tatsächlich danach den Arbeitsumfeldern meinen Zucker versucht hochzuhalten. Umgekehrt lief es nach dem Abitur, bei der Abi-Disco bin ich unter Zucker zusammengebrochen. Warum bin ich zusammengebrochen? Weil ich davor gehört habe, dass man eben impotent und blind wird, wenn der Zucker zu lange zu hoch ist. Und ich dachte, das will ich auf gar keinen Fall. Und bin dann jahrelang so über dem Unterzucker lang gesurft. Also ich kenne beides, habe mit beiden Erfahrungen gemacht. Man kommt da wieder raus, liebe Candies, aber Reflexion ist da der erste Schritt.
Und jetzt kommt Werbung.
Laura, was hast du eigentlich für ein Verhältnis zu Dextro Energy?
Ich führe schon seit 30 Jahren, seit ich Diabetes habe, eine sehr enge Beziehung zu dem Traubenzucker von Dextro Energy und auch den anderen Produkten, weil sie mich sehr oft aus Unterzuckerung gerettet haben. Wie ist es denn bei dir? Das ist doch für Unterzuckern das Praktischste. Die sind klein, die sind handlich, die kannst du genau dosieren. Du weißt, wie viel du nehmen musst. Du bist zittrig, du kannst sie immer in der Handtasche haben, oder? Also ich finde es super.
Passt auch in die Hosentasche. Wenn ich unterwegs bin, nehme ich auch gerne mit auf meine Reisen ins Ausland. Ist wirklich ein super Helfer, dann wenn es brennt.
Ich finde auch gerade beim Sport ist es praktisch. Also ich nehme die mit, wenn ich joggen gehe, wenn ich wandern gehe, wenn ich Skifahren gehe. Sobald du merkst, ich werde zittrig, oh Gott, ich unterzuckere, zack, Dextro Energy und dir geht sofort wieder gut.
Manche sind ja dann auch mal der Traubenzuckerwürfel so ein bisschen überdrüssig. Deshalb gibt es von Dextro Energy auch Auswahl. Es gibt die Energy Gums, es gibt auch die Dextrose Drinks. Das sind so kleine Päckchen mit 50 Milliliter Inhalt.
Die finde ich super zum Beispiel. Die habe ich immer beim Skifahren dabei. Das sind so kleine, so kleine Paketchen. Das machst du einmal, da drückst du nur drauf, quetscht das in den Mund, das schmeckt gut. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr angenehm zu schlucken und dabei zu haben.
Das Beste für unsere Hörerinnen und Hörer gibt es jetzt ein besonderes Angebot. Unter dextro-energy.com könnt ihr einen Rabattcode
einlösen und 15% sparen im Onlineshop von Dextro Energy. Einfach mit dem Rabattcode CANDYDIARIES15. Geschrieben wird das CANDYDIARIES15, alles zusammen und das im Onlineshop.
Und zack, habt ihr die nötige Energie und alles für die Unterzuckerung.
Den Link zum Onlineshop findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
Ende Werbung.
Absolut. Und beides sind ja Glaubenssätze, die natürlich auch verständlich sind. Ich möchte nicht unterzuckern, aber ich möchte auch keine Folgeerkrankungen haben. Und da muss man irgendwann mal für sich einen Weg finden und sehen, dass es wie oft ein gesunder Mittelweg ganz gut ist.
Laura, warst du auch mal in so einer Spirale drin, nach oben oder nach unten?
Also ich hatte immer mehr Angst vor Folgeerkrankungen. Das ist ja auch, wie Bernd sagt, offensichtlich Platz 1, weil das eben bei der Diagnose, finde ich, so das Erste ist, was einem gesagt wird. Du hast es eben gesagt, bei Männern eben Impotenz, bei Erblinden, Nierenversagen und so weiter. Ja. Komischerweise habe ich Unterzuckerung immer relativ locker genommen, bis auf die, also gerade beim Schlafen gehen und so, wo ich denke, krass, damals hatte man gar keinen Glukosesensor. Ich habe mich einfach ins Bett gelegt und da gar nicht groß drüber nachgedacht. Und da auch nochmal die Frage, ist es vielleicht nicht sogar auch gut, eine gewisse Schludrigkeit damit zu haben? Also ein gewisses, eine Art der Verdrängung oder ein gewisses Maß an, ja, ich will jetzt auch nicht obsessiv so korrekt immer sein, weil dann bin ich ja auch unfrei. Also klar, mir hätte was passieren können. Man könnte jetzt sagen, es ist leichtsinnig, aber ist nicht die Kehrseite dieser Leichtsinnigkeit auch ein Gefühl der Befreiung? Also wie ernst muss man es nehmen und wie ernst sollte man es eben auch nehmen? Und das ist ja auch ein schmaler Grat, oder?
Und jetzt die Werbung.
Heute geht es um den Freestyle Libre. Er begleitet mich seit der ersten Generation. Ich liebe diesen Sensor. Er ist klein, er hält lang, inzwischen 15 Tage. Ich liebe ihn, weil er mit der App auf dem Handy kompatibel ist und ich sehe auf meinem Handy meine Blutzuckerwerte, er gibt Alarme ab.
Ich benutze ihn auch schon seit vielen, vielen Jahren. Man muss ja auch sagen, kontinuierliche Glucose-Monitoring-Technologien helfen wirklich, den Langzeitzuckerwert zu senken. Und damit wird dann auch der HbA1c-Wert besser und die Glukoseeinstellung kann insgesamt verbessert werden, wenn man einen solchen Sensor am Arm trägt.
Vor allen Dingen finde ich das so irrsinnig weit weg, dass ich mich früher noch immer gestochen habe und die Finger waren blutig und die Fingerkuppen taten weh und man hatte überall diese Dinger rumliegen, diesen Müll, diese Teststreifen. Und durch diesen Sensor erspart man sich all das und guckt einfach ganz diskret aufs Handy und hat seinen Wert. Es ist wirklich vollkommen absurd, nicht so einen Sensor zu benutzen.
Er funktioniert bei mir, wenn ich mitnehme in die Sauna, wenn ich mitnehme zum Sport, zum Wandern, zum Schwimmen und dazu ist er auch diskret.
Er ist so klein, ich nehme ihn auch natürlich mit zum Schwimmen. Ich dusche jeden Tag mit ihm. Es ist eine sehr intime Beziehung. Er kennt und weiß alles von mir und er gibt mir noch Auskunft über meine Zuckerwerte. Also eine bessere Beziehung kann ich mir doch gar nicht wünschen.
Apropos klein, der Freestyle Libre 3 Plus ist tatsächlich, wie klein, was schätzt du?
Der ist ja wie so ein 2-Euro-Stück oder so.
Ja, wie zwei übereinander gestapelte 5-Cent-Münzen. Also sogar noch schlanker, noch schmaler.
Bei mir sieht man den nicht. Ich habe den immer an, auch abends auf Events und so in engen Kleidern, in Jeans. Also es hat noch nie gedrückt oder jemand hat mich drauf angesprochen.
Das Freestyle Libre-System ist übrigens in über 60 Ländern am Start. Es wird eingesetzt von mehr als 6 Millionen Menschen.
Vor allem muss man ja auch sagen, dass die Handhabung so wahnsinnig einfach ist. Also ich bin nun wirklich keine Meisterin der Geschicklichkeit, aber auch wie easy man den anbringen kann, einfach mit diesem einen Klick drauf, nur vorher kurz desinfizieren. Also ich finde, das ist wirklich selbst für Menschen wie mich mit zwei linken Händen idiotensicher.
Der ganz neue Freestyle Libre 3 Plus hält übrigens ganze 15 Tage Tragedauer.
Man kann ihn bestellen auf www.freestylelibre.de. Und dann kommt man auch in das Vergnügen und wird so ein glücklicher und fröhlicher Mensch wie Stefan und ich.
Werbung Ende.
Klar, zu wenig Angst bedeutet, du wirst zu leichtsinnig, weil es ist tatsächlich eine Gefahr. Und zu viel Angst bedeutet, dass du ganz kirre wirst und aus zu viel Angst dann auch versuchst, irgendwie die Werte hochzuhalten in der Regel.
Aber diesen Unterzuckerungsmoment, das kenne ich schon auch, dass das mit Scham verbunden ist und man denkt, oh Gott, jetzt zeige ich mich hier so angreifbar oder wie peinlich oder ich rede Unsinn oder ich nehme die Hilfe anderer in Anspruch, ich falle allen zur Last und so. Also das ist schon unangenehm beim Unterzucker, finde ich. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist ja nach all deiner Arbeit auch mit Menschen wie uns, ist es so, dass du wirklich sagen würdest, Mensch, ein Mensch mit Diabetes hat einfach eine so viel größere Bürde. Es ist auch verständlich, dass man mehr, reden wir mal über das Körperbild, also hadern wir mehr mit unserem eigenen Körper, haben wir weniger Selbstliebe, haben wir mehr Essstörungen beispielsweise, weil wir, ich weiß, dass ich eine Zeit lang versucht habe, Kohlenhydrate zu vermeiden, weil ich einfach dachte, oh, da muss ich nicht spritzen und Insulin kann ich nicht richtig dosieren und dann war ich noch jung und Teenager und Messhormon und das macht Fett und ich will nicht fett sein und so, also diese ganzen, also siehst du auch mehr Selbstliebe, also um mal von dieser Angst und so wegzukommen, gibt es auch so diese ganz normalen Dinge, die auch jeder Mensch ohne Diabetes hat, sind die bei uns auch verstärkt, dass wir uns mehr hassen oder dass wir uns weniger lieb haben oder dass wir häufiger Essstörungen haben oder sowas?
Also im Durchschnitt aller Menschen mit Diabetes stimmt das. Also Menschen mit Diabetes haben tatsächlich in fast allen, bezogen auf fast alle psychische Störungen, schlechtere Karten. Also bei Depressionen ist es etwa doppelt so häufig wie bei Menschen ohne Diabetes, ebenfalls bei den Angststörungen. Bei einigen Essstörungen ist es genauso, ebenfalls erhöht. Wenn es nicht erhöht ist wie bei der Anorexie, dann ist es trotzdem eine ganz blöde Kombination, also es ist mit die gefährlichste Kombination, die es überhaupt gibt, Essstörungen und Typ-1-Diabetes. Und dann gibt es noch ein anderes Begriff, das machen übrigens 40% aller Kinder und Jugendlichen, weibliche Jugendlichen haben da Erfahrungen mit Insulin-Purging. Das bedeutet, man hat so einen Zauberstab in der Hand, man sieht, wenn man die Werte ein bisschen hoch lässt, dass man dann automatisch ein bisschen abnimmt, sozusagen über die Niere erbricht. Und das ist natürlich so ein Zauberstab. So in kurzer Zeit kann man sein Gewicht ein bisschen reduzieren. Und das ist etwas, was einigen auch entgleitet.
Das kannte ich eben auch. Und ich habe das damals auch in einer Schulung erlebt. Da haben mich fast zwei Mädchen noch mehr drauf gebracht. Die haben gesagt, ja, wir haben das geliebt in der Ketoazidose. Also wenn du so hoch bist, dann nimmst du halt ab. Und dann gehst du ja in diese Fettverbrennung. Und ich hatte das nicht so extrem, aber ich habe auf jeden Fall mit diesem Insulin, gerade in meiner Studentenzeit und in meiner Nachpubertätszeit, weil ich erstmal sehr zugenommen habe, als ich Diabetes bekam, erstmal 8 Kilo im ersten Monat zugenommen, weil Insulin gespritzt, ganz viel gefressen, aus Angst, ich darf nie wieder essen. Und dann aber gedacht, wie du sagst, so ein Zauberstab, ah cool, wenn ich mich nicht spritze, ich schummel ein bisschen, ich esse keine Kohlenhydrate oder ich esse Kohlenhydrate, aber ich gebe nichts dafür ab, dann ist es ja so, als hätte ich keine gegessen und habe die hohen Werte. Also das war schon definitiv in meinem Mädchen- und Frauenleben ein großes Thema. Und das nennt sich Insulin-Purging, oder wie?
Insulin-Purging, ja, heißt das.
Und davon sind viele Frauen betroffen oder mehr Frauen wahrscheinlich als Männer, aber auch Männer.
Deutlich, deutlich mehr Frauen als Männer. Und vor allem so in der Phase, wo man halt noch nicht Fisch und Fleisch ist, so zwischen 12 und 20, ist das sehr, sehr häufig.
Gibt es irgendein Phänomen, das besonders häufig bei Männern ausgeprägt ist? Blick auf Diabetes und Psyche?
Ja, Suchterkrankungen sind ebenfalls erhöht. Also Alkohol und auch Drogen sind teilweise tatsächlich bei Menschen mit Diabetes öfters ein Thema.
Welche Drogen?
Naja, vom Alkohol bis tatsächlich Marihuana und zu den harten Drogen. Das ist echt schwierig. Da kommst du in der Regel mit Diabetes nicht klar, wenn du harte Drogen nimmst. Ich hatte einen Patienten, das war wirklich ganz interessant, der hatte eine Drogenkarriere, also wirklich sehr schwer. Er hat dann Typ-1-Diabetes bekommen und hat nachher gesagt, das war das Allerbeste, was mir im Leben passieren konnte. Weil ich musste plötzlich Struktur lernen, das war das, was ich ja überhaupt nicht konnte. Und durch die Erkrankung habe ich dann plötzlich ein anderes Thema gehabt. Ich habe mich um meinen Diabetes gekümmert und ich habe mich nicht mehr so mit meinen anderen Gedanken, die sehr drogenlastig waren, beschäftigt und hat dann angefangen in einer Werbeagentur und hat dann plötzlich gemerkt, seine ganzen Fantasien und andere Dinge kreativ auszuleben. Und gleichzeitig aber hat er gemerkt, durch den Diabetes bekommt er eine neue Struktur. Und der hat mir wirklich so, ich habe den, ich glaube so nach 5 Jahren oder sowas, ist der wiedergekommen in uns in die Klinik und wollte unbedingt ein Gespräch mit mir und hat gesagt, Mensch, ich muss Ihnen berichten, ne? Ich muss wirklich sagen, das klingt jetzt verrückt, aber das war das Allerbeste, was mir passieren konnte. Ich hätte es nie, oh, also nur, wenn ich nicht gezwungen geworden wäre, durch diese Erkrankung tatsächlich Struktur zu bekommen, ich hätte es nie geschafft. Ich wäre wahrscheinlich irgendwann an den Drogen gestorben.
Das ist wirklich eine sehr schöne Geschichte, die Mut macht für alle Candys, die vielleicht in ähnlichen oder auch ganz anderen Zwangssituationen sich wiederfinden. Vielleicht hängt jetzt ein bisschen der Vergleich, aber ich habe eine Frage auch aus dem persönlichen Erleben. Es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich richtige Essanfälle gehabt. Und das ging ein paar Wochen lang so und ich habe das dann auch manchmal mit dem Diabetes zusammengebracht. Vielleicht hungert mein Körper nach einem harten Arbeitstag nach weiß ich nicht was und will nochmal ganz viel Zucker essen und dann esse ich halt eine halbe Packung Haribo, spritze entsprechend und weiß trotzdem, dass ich was nicht so Gutes getan habe, lege mich dann schambeladen und schuldbeladen ins Bett. Vergehen solche Situationen wieder oder ab wann ist es dann auch ein Alarmzeichen? Wann sollte ich dann wachsam sein und sagen, ja, jetzt gehe ich wirklich mal zum Arzt oder zu einer Therapeutin, damit man das anguckt?
So, glaubst du, dass das was mit deinem Diabetes zu tun gehabt hat oder war das einfach eine Phase? Also Essen ist ja eines der einfachsten oder besten Möglichkeiten, um deine Stimmung zu regulieren. Ja? Also deshalb gibt's ja häufig so Essstörungen. Also das wirst du sehen, es ist so unheimlich schwierig, wenn es im Leben so ein bisschen schwierig ist, so andere Verstärker, da muss man irgendwie eine heiße Badewanne, da muss der erst nach Hause und dann muss alles passen und dann muss alles schön sein. Ja? Oder einen Freund anrufen, ja, der ist gerade nicht da. Aber Essen ist immer verfügbar und Essen ist immer was Positives. Also drum ist Essen einfach so eine oft verwendete Art und Weise, die Stimmung zu regulieren. Also wenn du eine Schokolade isst, merkst du, oh, Stimmung wird ein bisschen besser. Also es muss nicht unbedingt etwas mit deinem Diabetes zu tun gehabt haben, sondern du warst vielleicht in einer Phase, wo du gerade gestresst warst oder übel gelaunt wegen irgendetwas oder etwas anderes. Das muss nicht alles immer mit dem Diabetes zusammenhängen. Mir hat mal ein Patient gesagt, ich finde das ganz fürchterlich, ich darf doch auch mal schlecht gelaunt sein. Ich darf doch auch mal irgendwann mal einfach sauer sein. Und ständig fragt meine Frau dann, wie ist dein Zucker? Hä? Also es gibt ja auch Stimmungen, die man haben kann, ohne dass da ein Bezug zum Diabetes da sein muss.
Total. Und man kann wahrscheinlich auch nicht alles damit rechtfertigen. Also ich habe schon auch für mich selber festgestellt, dass ich manchmal eben so dachte, die Gesetze gelten für euch alle, aber für mich nicht. Also so nach dem Motto, da ist ein Schild, den Rasen bitte nicht betreten. Und ich denke so, ja, das gilt für euch, aber ich habe ja Diabetes. Für mich gilt immer eine Sondergenehmigung, ja. Und das, was Stefan gerade sagt mit dem Essen, natürlich kann es was mit Diabetes zu tun haben, es muss aber nicht, sondern man, auch ein Mensch ohne Diabetes kann sich bestrafen oder belohnen durch Essen, durch Nicht-Essen, was auch immer dann der Trigger ist. Ne? Ich war immer jemand, der sich dann, ich liebe Schokolade, ich kann mich mit Süßigkeiten belohnen, aber ich weiß auch, dass ich mich ganz oft ganz toll gefühlt habe, wenn ich so abends dachte, oh krass, ich habe heute erst einen Joghurt gegessen. Also das ist wie so auf so einem High, dass man dann auch noch so stolz ist, weil man ganz wenig gegessen hat. Und so. Also es funktioniert ja in beide Richtungen. Erlebst du das auch oft, dass Menschen, die beispielsweise irgendwas in ihrem Leben nicht hinbekommen oder nicht hinbekommen haben, dass die Diabeteserkrankung als Vorwand, als Rechtfertigung nehmen und sagen, das konnte ich ja gar, ich bin geschieden, weil oder meine Karriere ist stagniert, ja?
Ja, Menschen neigen ja immer dazu, irgendwie für sich eine gute Begründung zu finden, um irgendwas zu rechtfertigen. Und da kommt der Diabetes manchmal ganz recht. Also wir haben hier bei uns in der Klinik jemanden gehabt, der hier bei uns beschäftigt war. Das war eine Katastrophe. Der hat irgendwie aus irgendeinem Grund eine Karriere nicht geschafft. Und der hat ständig seinen Diabetes dafür verantwortlich gemacht. Und ich glaube, dass der Diabetes da relativ wenig zu tun hatte. Der war einfach zu faul und hat halt irgendwann mal es nicht geschafft, sein Studium zu Ende zu bringen. Und so wie er sich bei uns gegeben hat, kann ich mir das gut vorstellen, dass er sein Studium eben nicht gut hinbekommen hat. Das hat jetzt mit dem Diabetes überhaupt nichts zu tun, aber nach außen hin hat er das ständig wie so ein Schild, nach so ein Schutzschild nach außen gebraucht, dass der Diabetes ja der Grund ist, dass seine Karriere, die seine Mutter vor allem und seine Eltern wollten, nicht geschafft hatte.
Was sagst du Leuten, die das so benutzen? Also wie kommen auch die aus dieser Spirale raus? Die gibt es ja auch ohne Diabetes, die kennen wir alle aus dem Bekanntenkreis, die klassischen Opfer, die immer sagen, immer ist der andere schuld oder die Gesellschaft oder ja, meine Eltern waren schon so und ich kann gar nicht anders sein als so. Deswegen trifft das hier auch auf unsere, also für unsere Candies, auch für alle anderen Menschen. Was rät man Leuten, die immer eben so ein Schutzschild, die immer so eine Ausrede parat haben, wenn die das mit Diabetes, sagst du dann, reißt euch mal zusammen, weil ich weiß immer gar nicht, wie ich mit Leuten umgehen soll, weil ich habe ja nun auch Diabetes und eine chronische Erkrankung und mich macht das total wütend, das ist vielleicht auch wieder mein Problem, wenn Leute eben dauernd so eine Ausrede haben und ich so denke, nee, also sorry, ich habe Diabetes, ich krieg das auch hin und die sagen dann, ja, dann hast du vielleicht mehr Energie als ich oder so, also ich kann dieses Gejammer oder dieses sich, was, wie reagiert, wie geht man mit sowas um? Wie bringt man die Menschen da raus, dass sie immer die Schuld beim Diabetes oder bei einer anderen Erkrankung suchen?
Darf ich gerade, was mir durch den Kopf gegangen ist, ja, was du gerade gesagt hast, noch ganz kurz sagen?
Ja.
Es ist übrigens nicht nur bei psychischen Erkrankungen so, sondern auch bei körperlichen Erkrankungen. Wenn du zum Arzt gehst und du hast irgendetwas und jemand kennt sich nicht besonders gut aus und sagt, oh, du hast irgendein Symptom, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwann sagt, na, das wird am Diabetes liegen. Das muss überhaupt nicht am Diabetes liegen. Es gibt zig Gründe, warum man Hautausschlag haben kann oder andere Sachen. Da darf man auch nicht zu schnell in die Falle reinkommen und alles auf den Diabetes schieben, ne? Sondern da gibt es ebenfalls ganz viele andere Gründe. Aber zurück zu dem, was du...
Stimmt, ja. Das ist aber ein wichtiger Hinweis, dass man nicht immer denkt, ja, das ist bestimmt, der Wert stimmt nicht, weil ich Diabetes habe oder irgendein Laborwert, das stimmt. Sehr guter Hinweis, ja.
Das ist genauso wie, wenn man jemand eine psychische Krankheit hat und er wird körperlich krank, dann sagt man, ja, sie sind ja psychisch krank, dann ist das ja alles irgendwie, nee, man kann auch körperlich krank sein, wenn man psychisch krank ist. Ne? Also das ist immer so die Restkategorie, wenn man nichts findet, dann wird es der Diabetes oder die Psyche sein, also das ist Quatsch. Aber was du gerade gefragt hast, was man mit Menschen macht, das ist eigentlich dann tatsächlich die Aufgabe von Psychotherapie, das herauszufinden, was man möchte im Leben und auch vielleicht den Umgang mit dem Diabetes zu reflektieren und dann eben auch zu spiegeln, dass man auch verantwortlich ist für sein Leben außerhalb des Diabetes und dass es ja genau das Ziel ist, eines gelungenen Lebens, dass man genau das möchte, dass man mit und Diabetes eigentlich genau diese Ziele erreicht, die in einem sind und die man möchte. Und die Therapie des Diabetes hat ja nur die Aufgabe eigentlich, dass man das nicht verunmöglicht, was man im Leben machen möchte, was man gerne hätte. Und es gibt einige Menschen, die vergessen über den Diabetes, warum das eigentlich so ist, warum man sich bemüht. Und das eigentliche Ziel des Diabetes ist ja, seine Lebensziele leben zu können, gesund zu leben, psychisch gesund und das zu leben, dass man das Gefühl hat, ich habe mein Leben so gelebt, wie ich das gerne hätte. Und ich bin nicht durch den Diabetes in eine Spur gekommen, wo ich ein ganz anderer geworden bin, sondern dass man das ausleben kann und leben kann, was einem drinsteckt und was man gerne hätte.
Wie hilfreich oder auch das Gegenteil davon schädigend sind dabei die automatischen Glukosemesssysteme. Benutzen wir ja und sehe ich in großen Teilen ja auch positiv. Aber manche Leute sagen ja auch, dass das zu einer Art Stress werden kann, wenn man ständig die eigenen Werte sieht, ständig mit den eigenen Werten konfrontiert ist. Wie kann sich das auf die mentale Gesundheit und auf den psychischen Stress auswirken?
Auch hier wieder was Empirisches, tatsächlich so, du beschäftigst dich mehr mit dem Diabetes, wenn du ein AID-System hast, was irgendwie erstmal paradox ist. Also ein automatisches Insulindosiersystem, wo der Algorithmus eigentlich ganz viel für dich macht. Du musst jetzt nicht immer Selbstentscheidungen treffen, sondern der Algorithmus entscheidet vieles für dich. Trotzdem beschäftigt man sich mehr, weil man ständig auf die Glukose guckt, ständig piepst was, ist ständig irgendwas. Man muss sich ständig damit beschäftigen, dass irgendetwas ist. Und dieses immer mehr bedeutet halt, dass man auch lernt, immer mehr zu gucken und zu schauen. Und das kann für einige Menschen tatsächlich auch Stress bedeuten. Und auch da Es ist ein Lernprozess, dass man irgendwann mal lernt, dass man eben nicht ständig aufs Handy schaut und nicht ständig auf sein CGM-System schaut, sondern dass man da ein gesundes Maß für sich findet.
Ja, für mich ist es mittlerweile wirklich eine große Entlastung geworden, dieses AID-System, das automatische. Es gibt jetzt manchmal so Phasen, wenn ich jetzt arbeite, am Computer was mache, einen Text schreibe, dann kann ich da wirklich stundenlang versinken und erinnere mich gar nicht mehr so richtig an meinen Zucker, bis irgendwann mal ein Alarm schrillt. Dann natürlich schon, wenn es zu niedrig oder zu hoch ist, dann muss ich ja was tun. Aber ansonsten ist das wirklich eine große seelische Entlastung. Für mich zumindest.
Die meisten Menschen, ich kann dir ungefähr so eine Zahl sagen, eine empirische Zahl. 80% sagen, dass CGM und AID sie entlastet. 20% sagen, es gibt nie was umsonst im Leben. Es ist so, dass es jede Neuerung hat Vorteile, aber bringt auch neue Herausforderungen mit sich. Etwa 25% sagen, dass sie für den Diabetes massive neue Belastungen haben. Also diese Alarmfatigue, dass es ständig bimmelt, dass man ständig angewiesen ist, dass das Ganze auch funktioniert und es kommt immer wieder zu Abbrüchen, ne? Es funktioniert nicht, ne? Das nervt dann umso mehr und dass man ständig auch so ein bisschen das Gefühl der Abhängigkeit erleben einige Menschen oder dieses ständige Bimmeln, das immer dann kommt, wenn man es genau nicht brauchen kann, ja.
Wie viel Zeit der Beschäftigung mit Diabetes sind denn gesund? Pro Tag?
Ich glaube, gesund ist, wenn du selbst es steuern kannst. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, was ist psychische Gesundheit. Es gab mal einen sehr schlauen Menschen, der hieß Moreno. Das ist der Begründer des Psychodramas. Und der hat einen ganz simplen Satz gesagt. Und der hat gesagt, gesund ist, wenn man rollenflexibel ist. Dass ich selbst entscheiden kann, wann, in welcher Situation ich was tue. Und es ist gesund, wenn es wichtig ist, sich dem Diabetes ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Und wenn andere Dinge im Leben gerade viel wichtiger sind, auch die Fähigkeit haben, den Diabetes mal ganz hintanzustellen. Aber man selbst kann das entscheiden, situationsgerecht und so, wie es gerade passt und wie die eigene Verfassung ist. Und ich glaube, da steckt was Wahres drinnen. Wenn ich selbst weiß, wann es sinnvoll ist, mich mehr um den Diabetes zu beschäftigen, und wenn ich weiß, dass es vielleicht gerade ganz unpassend ist und ich den Diabetes auch mal laufen lasse und andere Dinge, die gerade wichtig sind. Laura, wenn du eine Moderation machst, wirst du nicht an deren Diabetes denken. Da willst du dich auf jemand anderen konzentrieren. Das ist auch völlig okay. Da wäre es ja völlig fatal, wenn du sagst, alle 10 Minuten muss ich auf mein CGM gucken. Das ist doch Quatsch. Da willst du was anderes. Da willst du irgendwie, ja, dich auf dein Gegenüber irgendwie einstellen.
Ich glaube, es ist witzig, weil du das jetzt auch sagst, gesund ist, wenn man rollenflexibel ist und dieses alle 12 Minuten und ich diesen blöden Parship-Vergleich da hatte. Es ist wahrscheinlich wirklich wie in einer Beziehung mit einem Menschen. Also ist es gesund, sich obsessiv, wenn man jetzt unglücklich verliebt ist, mit jemandem zu beschäftigen? Nein, man darf mal an den denken, aber man sollte eben nicht die ganze Zeit besessen davon sein und nicht rollenflexibel und nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt gerade aber, was weiß ich, einkaufen, Mutter sein, Vater sein, arbeiten und ich kann aber nur daran denken. Und wahrscheinlich sollte es genauso mit dem Diabetes sein, dass es eben nicht so eine toxische Beziehung ist, sondern eine gesunde, wo man sagt, manchmal denke ich 10-mal am Tag an meinen Partner und bin glücklich und manchmal vergesse ich, dass ich ihn habe, weil ich gerade im Arbeitsmodus bin. So sollte wahrscheinlich die Beziehung, also Diabetes, Stefan ist einfach unser Boyfriend sozusagen und wir sollten weder darüber besessen sein, was er jetzt schon wieder macht und alle 3 Sekunden das Handy checken. Das macht man ja auch in so einer Verliebtheitsphase. Dann denkt man, warum hat er noch nicht geschrieben? Und dasselbe sollte man vielleicht auch auf die Zuckerwerte anwenden, dass man halt nicht alle 3 Sekunden gucken muss, wo der Zucker gerade ist. Das ist nämlich ungesund, glaube ich.
Alle fünf oder 10?
Ich kann mit dieser Analogie jedenfalls gut leben.
Psychologisch heißt es Selbstwirksamkeit, Self-Efficacy. Also wer ein hohes Ausmaß hat, dass er den Diabetes steuert und nicht vom Diabetes gesteuert zu werden, ist ganz, ganz wichtig. Das Gefühl, hey, ich kann leben, ich lebe mein Leben und ich tue immer wieder auch dem Diabetes, was für mich gesund ist und was für mich gut ist, Aufmerksamkeit geben. Aber ich bin jetzt nicht der Sklave des Diabetes. Ich kann den steuern. Ich bin der, der den Diabetes und meine Glukosewerte steuert. Ich werde nicht von dem gesteuert. Ich glaube, dieses Gefühl, ich selbst will mein Leben leben und versuche den Diabetes möglichst aus intelligenten Gründen nicht zu vernachlässigen, weil der mir sonst ständig Streiche spielt im Leben und ich genau das nicht erreichen kann, was ich erreichen will. Das ist, glaube ich, eine sehr gesunde Einstellung.
Wenn du gerade über die Partnerschaften sprichst, oder eben hast du auch davon geredet, wie oft darf ich denn meinem Partner eigentlich auf den Keks gehen mit meinem Zucker? Habe ich jetzt gerade als am letzten Tagen mal wieder gehabt, genau in dieser Antibiotikumsgeschichte, ich wollte mich beschweren, merkte irgendwann, ja, mein Partner, so richtig aufmerksam ist er jetzt dann doch nicht mehr nach meiner 18. Beschwerde. Also wie sehr dürfen wir unsere Liebsten nerven? Wie sprechen wir mit unseren Partnerinnen und Partnern, ohne dass es nervt?
Genauso wie du das mit ihm ausgehandelt hast, weil der wird dir schon mal sagen, dass das jetzt nervt, dass du schon wieder dich beschwerst und schon mitbekommst, dass die 18. Beschwerde jetzt auch nicht sehr viel erfolgreicher ist als die 10. Beschwerde. Also von daher, du musst es mit ihm ausmachen und aushandeln. Da gibt's kein Rezept. Aber ich glaube, dass der Diabetes so eine wichtige Funktion oder eine wichtige Rolle spielen kann in der Beziehung, dass man das auch aushandeln muss. Also es ist ganz interessant, wir haben mal eine sehr, sehr große Studie gemacht, wo wir zum Beispiel auch bei Typ 1 und Typ 2 gefragt haben, wie finden Sie denn so Ihre Partnerschaft? Soll es ein bisschen mehr sein, soll es ein bisschen weniger sein?
Mehr Partner, vielen, also gleich, also Polygamie?
Vielmehr, also ob die Unterstützung des Partners okay ist, Bezug auf den Diabetes, zu wenig oder zu viel? Und mehr Menschen mit Typ 1 Diabetes haben gesagt, es ist zu viel als zu wenig. Also die haben sich eher über das zu viel beschwert, also über das zu wenig. Bei den Typ 2 Personen mit Typ 2 Diabetes war eher, dass sie zu wenig gesagt haben im Vergleich zu viel. Aber bei Menschen mit Typ 1, das ist mir schon klar, diese ständig angesprochen werden, dass der Partner ständig einem so ein bisschen auch ja kontrolliert und immer wieder auch ja über den Diabetes redet und hast du denn das gemacht und ach wie, hast du nicht hingekriegt. Das nervt eben auch oft. Und da muss man irgendwie ein gesundes Mittelmaß finden und mit dem Partner sagen, was man will und was man nicht will.
Total, also ich kann schon verstehen, dass das wie so eine Freiheitsberaubung oder wie so eine, man will ja auch nicht den Partner so wie so ein Elternteil, also so ja Mama, ich habe meinen Zucker kontrolliert. Also es ist ja auch auf eine Art dann unsexy, es ist irgendwie auch, also man denkt, du verstehst mich vielleicht eh nicht, wenn derjenige nicht selbst eine Diabetes hat oder eine chronische Erkrankung. Und ich weiß das auch, dass meine Freundinnen, wenn sie mal rührend sein wollen, mal so danach fragen. Aber ich bin eigentlich froh, dass sie es sehr wenig tun, weil mich das Thema dann auch langweilt, weil ich habe ja so ein überlegenes Sachwissen, dadurch, dass ich jetzt schon seit 30 Jahren damit lebe. Da muss ich ja bei null, also das strengt mich eher an und ich denke, ich will darauf jetzt gar nicht angesprochen und auch nicht darauf reduziert werden, sondern lasst uns doch lieber über irgendwas anderes, was für alle spannend ist, sprechen. Also ich muss jetzt auch nicht, wenn ich nicht drei Esel zu Hause habe, interessieren mich deine Esel auch nur 3 Minuten, weil, oder dein Hund oder dein, weiß ich nicht, also ne, wenn man nicht selbst betroffen ist, habe ich immer das Gefühl, da ist ja gar kein Common Ground, auf dem man dann redet. Sondern das ist so eine Höflichkeitsfloskel, wo ich denke, das brauchst du dir, das kannst du dir sparen, weil in Wahrheit ist es für uns beide dann ein nur mühsames Gespräch. Also ich wäre auch eher in deiner Studie bei denen, die sagen, lieber, es könnte lieber weniger sein. Aber ich glaube, Stefan, um deine Frage auch mal aus meiner Perspektive zu beantworten, ist es auch da wieder. Es ist doch wie bei allen Dingen in Beziehungen, alles, was zu viel thematisiert wird, also Diabetes ist da ja nichts anderes, als wenn jemand dauernd darüber jammert, dass er, was weiß ich was, Ärger mit dem Finanzamt hat oder ein schmerzendes Knie oder Migräne oder, also ich glaube, alles, wo du denkst, ja, es ist jetzt redundant, ich habe es verstanden, du hast jetzt Antibiotikum genommen und deine Werte sind zu hoch, das würde ich immer als meinen eigenen Maßstab, egal ob jetzt Diabetes oder eben ein anderes Thema, würde ich immer sagen, okay, ich habe es jetzt 5-mal besprochen, jetzt wird's vielleicht für den anderen ein bisschen mühsam. Ja, also jetzt muss ich vielleicht von dem Thema mal loslassen. Oder?
Ja, also glaube ich auch. Ich glaube, es ist immer die Frage von Nähe und Distanz. Und die Dosis macht ja diverse Gifte aus. In der Theorie verstehe ich das. Es gibt dann eben tagesaktuell gewisse, würde ich mal sagen, so Lagen, die einem dann die eine oder in die andere Richtung stupsen, zerren, schubsen.
Ich bin ganz beseelt gerade. Ich bin gerade so richtig, manchmal, man hat ja echt auch viele Momente, in denen man denkt, es ist einfach toll, dass es so einen Austausch gibt, dass es Psychotherapie gibt, dass wir so offen darüber sprechen können, dass es diesen Podcast gibt, ist einfach der Wahnsinn. Nein, es ist so wichtig, was du auch sagtest vorhin, Bernd. Ja, natürlich können wir alles googeln und ChatGPT und weiß ich nicht, Perplexity fragen und so. Aber am Ende, glaube ich, bleibt der Austausch mit anderen Menschen und mit anderen Erfahrungen das Wichtigste, was man seiner Seele dann quasi geben und schenken kann. Und das merke ich immer wieder, wenn wir über solche Themen sprechen. Und deswegen vielen Dank für deine eindrücklichen Erlebnisse. Stefan, wie immer schön, dich zu sehen. Danke, dass du so auf diesem Podcast bestanden hast, den wir jetzt schon seit einer Weile machen. Nein, ich bin total glücklich darüber und ich hoffe, dass wir euch Menschen da draußen vielleicht auch eine Anregung geben oder dass ihr sagt, ja, ich habe auch Schuldgefühl oder Scham oder das wende ich jetzt an, was der Bernd da empfohlen hat, mit irgendeiner Bewältigungsstrategie oder eben diese Automatismen da reinzubringen. Also nach jeder Folge denke ich so, oh, eine Kleinigkeit mindestens nehme ich mit und sage, ja, das probiere ich jetzt auch mal. Und das finde ich cool und das sollten viele Menschen nicht nur bei Diabetes, sondern bei vielen Dingen vielleicht tun und einfach sagen, wie kann ich etwas verbessern, anstatt zu resignieren. Das ist mein Wort zum Sonntag.
Vielen Dank. Ich schließe mich vollumfänglich an, habe keine Ergänzung. Danke dir, lieber Bernd. Immer wieder gerne. Wir haben noch jede Menge weitere Fragen zum Thema mentale Gesundheit und Diabetes. Scheint ein Thema zu sein, was ja die Candys auch sehr beschäftigt und viele unserer anderen Gäste. Ich glaube, wir werden uns wiedersehen.
Ja, danke Bernd und danke Stefan.
Danke, Laura.
Tschüss,
danke,
liebe Candys. Ciao.
Ciao, bis bald.
Candy Diaries ist ein Diabetes-Podcast von und mit Laura Karasek und Stefan Seiler.
Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Freitag auf allen Podcast-Plattformen.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und folgt uns. Klickt die Glocke, abonniert uns.
Wenn ihr uns Lob, Kritik schicken möchtet oder eine Sprachnachricht für uns habt mit eurer eigenen Diabetes-Geschichte, dann her damit. Nutzt unseren Instagram-Kanal oder schreibt uns eine E-Mail oder eine WhatsApp.
Wenn euch das nun alles zu schnell ging, kein Problem. Dann findet ihr alle Infos, auch unsere E-Mail-Adresse und den Link zu unserem Instagram-Kanal und natürlich auch unsere Sternzeichen inklusive Mond und Aszendent auch in den Shownotes.
Candy Diaries ist eine Produktion von Funke. Moderation Laura Karasek und Stefan Seiler. Produktion Simon Eichinger. Redaktion Alexandra Schaller. Titelmelodie Leo Ebert Klang.
Ein Podcast von Funke.
Diese Folge wird präsentiert von Freestyle Libre 3 Plus von Abbott, dem kleinsten Glukosesensor der Welt.